im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Mit diesem Wort aus dem Propheten Jesaja für die neu beginnende Woche begrüße ich Sie und euch alle sehr herzlich am dritten Adventssonntag. Der dritte Advent steht im Zeichen Johannes des Täufers. Er bereitet dem Herrn den Weg, indem er zur Umkehr ruft. Lasst uns beten und Gott loben mit dem Psalm für diesen Sonntag, Psalm 85. Sie finden ihn in den kleinen blauen Heftchen unter der Nummer 73 auf Seite 89. Die Orgelseite bitte ich mit mir zu beginnen. Herr, an der du bist vormals gnädig gewesen in deinem Lande und hast erlöst die Gefangenen Jakobs.
Der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk und all ihre Sünden bedeckt hast.
An der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen und dich abgewandt von der Glut deines Zorns.
Hilf uns, Gott, unser Heiland, und lass ab von deiner Gnade über uns.
Willst du denn ewiglich über uns zürnen und deinen Zorn walten lassen für und für?
Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich freuen kann?
Herr, zeige uns deine Gnade und gib uns dein Heil. Kommt, lasst uns anbeten. Bereitet dem Herrn den Weg, indem wir ihm Glauben schenken und wach sind für sein Kommen an dem Ort, an dem wir leben, in den Dingen, die uns beschäftigen, in Freude und in Dankbarkeit, in Sorgen und in Zweifeln, in Glück und Bedrängnis, in Frieden und Unfrieden. Herr, erbarme dich. Was krumm ist, soll gerade werden, sagt Gott, und was uneben ist, soll ebener Weg werden, und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Lob singet Gott, erhebet seinen Namen.
Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein
Herr sei mit euch. Unser Gott, manchmal trauen wir uns kaum zu hoffen, dass du zu uns kommst. Immer noch überrascht uns die Botschaft, dass du nicht im Himmel bleibst, sondern uns aufsuchst und in Liebe begegnest. Schenk uns Glauben, lass unser Vertrauen wachsen auf deinen Advent bei uns. Das bitten wir im Namen deines Sohnes, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht in Ewigkeit.
Die Lesung für den heutigen Sonntag stammt aus dem Lukas-Evangelium im dritten Kapitel. Johannes der Täufer. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes, Landesfürst von Galiläa, und sein Bruder Philippus, Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis, und Lysanias, Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiphas Hohepriester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden. Und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffende Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach: Was sollen wir tun? Er antwortete aber und sprach zu ihnen: Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keins hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm: Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch Soldaten und sprachen: Was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemandem Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Selig sind die, die das Wort Gottes hören und bewahren. Halleluja. Lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Als Predigttext hören wir aus dem Evangelium nach Matthäus im 11. Kapitel. Johannes der Täufer saß im Gefängnis. Dort hörte er von den Taten des Christus. Deshalb schickte er seine Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen: Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen: Geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen. Menschen mit Aussatz werden rein, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und Armen wird die gute Nachricht verkündet. Glückselig ist, wer mich nicht ablehnt. Herr, schenk uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Liebe Gemeinde, eine Kollegin erzählte von ihrem ersten Mal in der Abschiebehaft in Ingelheim. Jede Menge verschlossener Türen, jede Menge Schlüsselsituationen. Jede Tür, die sich geöffnet hat, wird sofort wieder hinter dir verschlossen. Und dann stehst du vor der nächsten Tür und wieder wartest du auf den Menschen mit dem Schlüssel. Verstörend sei das. Alles andere als der Advent, wo die Türen aufgehen, eine nach der anderen und hinter jeder Tür eine willkommene Überraschung wartet. Hier, so erzählte sie, spüre sie, dass sie ausgeliefert sei. Abhängig davon, dass andere die Tür öffnen und mich durchgehen lassen. Dabei bin ich noch nicht einmal Insasse, es ist noch nicht einmal ein echtes Gefängnis, hier leben ja keine Verbrecher. Und doch sei dieses Gefühl da, eingesperrt, weggesperrt, abgeschnitten vom Rest der Welt. Und sie habe über sich selbst gestaunt. Schon bei dem kurzen Nachmittagsbesuch bemerke sie, wie dieses Ein- und Ausschließen aggressiv macht. Dass es schwer fällt, auf den Menschen zu warten, der mit dem Schlüssel kommt. Dass sie sich reibt an diesem Machtgefälle, misstrauisch wird. Keine Ahnung, sagt sie, wie sie in Haft reagieren würde. Sicher wütender als sonst, das stünde wohl fest. Was ginge mir durch den Kopf in einer solchen Situation? Vorwürfe an den Staat, der mich hier schmoren lässt, an eine Gesellschaft, die mich vergisst, an Nachbarn und Bekannte, die mich abschreiben, die Furcht, alles zu verlieren, die Menschen, die ich liebe, die kleine Chance auf ein Stück vom guten Leben, auf ein bisschen Freiheit, die Sorge, mir selbst nicht mehr treu bleiben zu können, mich aufzugeben, so wie die Frau in der Nachbarzelle, die versucht, sich das Leben zu nehmen. Die Angst, dass hier Schluss ist mit Hoffnungen, Erwartungen ans Leben, Endstation. Ganz sicher wäre Sehnsucht da, viel Sehnsucht nach der eigenen Familie, nach den eigenen Leuten. Natürlich nach Luft und Weite, Himmel. Wahrscheinlich wäre da auch ein Gedankenknäuel im Kopf unterwegs von ach, hätte und wäre und sicher auch selbst vorwürfen, hätte ich diesen Schritt nicht unternommen, hätte ich nicht mit den Leuten geredet, wäre ich lieber woanders hingegangen, hätte ich mich besser abgefunden damals und nicht versucht, etwas zu ändern, hätte ich nicht versucht, etwas zu ändern, hätte ich besser was unternommen. Die Gedanken drehen sich im Kreis. Gefängnis, was Johannes wohl alles durchspielt in seiner Zelle. War es klug, von moralischen Ansprüchen an Menschen, an Gruppen, an Berufe zu reden, an Zöllner und Soldaten, an Nachbarn und Freunde, von Ethik zu sprechen, davon, was wir eigentlich heute tun sollten, davon, was richtig und was falsch ist, was sich gehört im Umgang mit Menschen und mit der Welt? Wäre es nicht besser gewesen, sich zu arrangieren mit dem Leben und den Verhältnissen, wie sie halt sind, statt auf neue Anfänge zu hoffen und dafür auch zu arbeiten und zu streiten? Hätte es unbedingt so radikal sein müssen? Wie ein Eremit ist Johannes in die Wüste gegangen, streng mit sich selbst, unnachgiebig gegenüber den politischen Sünden seiner Zeit und den persönlichen Verfehlungen von Menschen. Hätte es nicht genügt, vielleicht im Privaten leise zu hoffen? Warum alle Welt öffentlich zur Umkehr aufzufordern? Warum auf Gerechtigkeit bestehen, auf Ehrfurcht gegenüber Gottes Geboten? Wäre der Alltagsspatz in der Hand nicht besser gewesen als die Friedenstaube auf dem Dach? Was geht uns durch den Kopf in unseren eigenen Gefängnissen, wenn uns die Angst vor Versagen wieder packt, wenn andere uns in eine Ecke drängeln oder abstempeln, in eine Schublade einsperren, wenn wir spüren, wie eine Krankheit alle Türen zuschlägt oder die Einschränkungen des Alters den Raum immer enger machen, auf dem ich mich frei bewegen kann. Wenn ich merke, dass ich nur noch um die Frage nach dem Arbeitsplatz kreise oder darum, wie ich meine Beziehung rette. Wer schließt uns auf, wenn innere Türen ins Schloss fallen? Worauf warte ich dann? Dass endlich einer kommt mit dem Schlüsselbund, der aufmacht und wieder ins Freie entlässt? Unter unserer Post fand sich vor Jahren das weihnachtliche Rundschreiben aus dem Frauenknast, in dem eine Freundin gearbeitet hat. Nach den Berichten über das Leben und den Strafvollzug dort lasen wir vor allem eines: die flehende Bitte, doch bei der Finanzierung von Telefonkarten mitzuhelfen. 2x5 Minuten pro Monat stehen den Insassinnen zum Telefonieren zur Verfügung. 2x5 Minuten im Monat, um das Leben mit anderen zu besprechen, die ihnen wichtig sind, lebenswichtig. Und dann wieder schweigen, warten auf den nächsten Monat, die nächsten 5 Minuten. Was sich da in den Zwischenzeiten wohl alles ansammelt an Gerüchten und Gedanken, an Vermutungen und Fragen. Der Draht nach draußen ist unendlich kostbar. Nur so lassen sich Fragen doch direkt klären, Informationen aus erster Hand bekommen, Intimes mitteilen, fragen können. Das hat im Gefängnis mit Freiheit zu tun, mit der Freiheit, den anderen überhaupt erreichen zu können. Und es hat auch mit der inneren Freiheit zu tun, meine Frage stellen zu können. Es kann beinahe noch schwieriger sein. Ich muss mir ja selber zuerst einmal eingestehen, was da in mir arbeitet, was sich in mir bewegt und beschäftigt, wo ich suchend bin, wo mir Klarheit fehlt. Aus vielleicht einem diffusen Gefühl müssen Worte werden, Worte, die ein anderer Mensch verstehen kann, Worte auch, die ich mich zu sagen traue. Du, ich verliere die Geduld. Kannst du mir helfen? Was mache ich denn, wenn ich keine Antwort bekomme, wenn meine Frage mit Nein beantwortet wird oder nur ein vages Kopfschütteln erntet oder wenn mein Gegenüber noch nicht einmal versteht, was ich eigentlich nachfrage? Wer ernsthaft fragt, der braucht dazu Mut. Wie viele Fragen stellen wir gar nicht, um uns selber nicht bloßzustellen, um nicht als dumm zu gelten oder unverständig oder um mir das zu ersparen, eine Antwort zu hören, die ich vielleicht nicht mag, die mich vielleicht auch verletzt oder herausfordert. Wer ernsthaft fragt, riskiert eine ganze Menge. Wer fragt, braucht Mut zur Wahrheit. Johannes hat solchen Mut. Ihn bewegt eine Frage ganz besonders. Sie ist ihm so wichtig, dass sie unbedingt die Mauern des Gefängnisses überwinden muss. Auch bei ihm dürfen wir davon ausgehen, dass er einiges mitbekommen, aufgeschnappt und gehört hat, das ihn bewegt, beschäftigt und eben ins Fragen treibt. Und wenn er schon warten muss, unter diesen Umständen, dann doch wenigstens mit einem guten Grund und vor allem auf den richtigen. Er, Johannes, der noch Kontakt zu seinen Schülern halten kann vom Gefängnis aus, er schickt diese los. Geht, fragt. Johannes, Experte in Sachen Advent, Erwartung, Vorbereitung auf den Befreier, den Gott sendet, er selbst sucht nach einer Antwort, riskiert es, enttäuscht zu werden, riskiert es, dass ihm diese Fragerei auch übel genommen wird, riskiert es, wie ein Dummkopf dazustehen und nicht mehr wie ein Fachmann für Gottes Wegebau. Es wäre kein Wunder, wenn er mit Spott überschüttet würde wegen seiner Frage. Er hat doch gerade immer über den Messias geredet, über den gerechten Richter, den Gott sendet, den Erlöser, und weiß jetzt selbst nicht mehr, was eigentlich Sache ist? Das ist doch typisch, werden manche sagen. Kaum wird's ernst, da blicken die Besserwisser selber nicht mehr durch. Aber vorher predigen sie noch das Blaue vom Himmel runter. Was ihr Wort wert ist, zeigt sich in solchen Momenten und in ihren Fragen. Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Johannes fragt, weil er es wissen will. Ihm ist egal, was andere sagen, er braucht Klarheit und traut sich zu fragen und traut Jesus zu, diese Frage richtig aufzufassen. Er muss fragen und er kann fragen, weil er gehofft hat, weil er sich gefreut hat über die Nähe Gottes. Lieber die Wahrheit erfahren, als Unwahrem aufzusitzen. Lieber meine eigene Einschätzung korrigieren, als auf eine bröcklich gewordene Erwartung zu bauen. Lieber den fraglich gewordenen Jesus direkt ansprechen. Bist du es denn? Bist du es wirklich? Macht es Sinn, dass ich dir vertraue, dass ich mit dir rechne? Da stehen sie, die Schüler des Johannes, mit dieser Frage auf den Lippen und vielleicht ja auch im eigenen Herzen. Bist du das, Jesus? Bist du es, der unsere Verhältnisse zum Tanzen bringt und zu unserer tiefsten Hoffnung die Schlüssel hat? Bringst du den Frieden in die Welt, nach dem wir uns sehnen? Da stehen sie, die Boten des Johannes, und sie werden in diesem Moment noch einmal neu zu Boten gemacht. Was ihr selber hört, was ihr selber seht, das sagt ihm. So schickt Jesus sie zurück. Was ihr selbst seht und hört, das sagt ihm. Die Fragenden, sie sollen selber Zeugen sein. Jesus gibt keine überwältigende Antwort, die im Stil antiker Gotteserscheinungen mit Rauch und Feuer und einer vielleicht noch tiefen, ehrfurchtgebietenden Stimme daherkommt, über jeden Zweifel erhaben, wo kein Raum bliebe für Zweifel oder für Fragen, wo man sich nur überwältigen lassen kann, keine Zeit für Prüfen und Abwägen, für das Bilden einer eigenen Meinung. Sowas mag es schon einmal geben, so ein Erlebnis, aber wäre die Sache mit dem Glauben dann wirklich einfacher, wenn unsere Fragen so beantwortet würden, mit großem himmlischen Getöse und einer objektiven Wahrheitsgarantie, würden wir nicht immer noch und erst recht nach einer eigenen Antwort suchen, nach einer, die uns, die mich persönlich überzeugt. Jesus antwortet hier bescheiden und ohne großen Druck auszuüben. Er wiederholt ganz schlicht das, was Johannes doch schon weiß, das, was ihn in seinen Fragen gebracht hat und auch ins Gefängnis. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt. Spuren finden sich von Gottes Reich heute. Menschen, die sich auf Jesus einlassen, verändern sich. Alles das hat sich ja bis zu Johannes ins Gefängnis hinein herumgesprochen. Aber ist das glaubwürdig? Die alte Geschichte von Weihnachten, dass Gott uns menschlich begegnen will, dass er sich ganz und gar auf unsere Welt einlässt, damit wir ihn finden können. Ist das verlässlich? Kann man den Geschichten trauen? Wie werden die Schüler des Johannes von ihrer Begegnung mit Jesus bei ihrer Rückkehr erzählt haben? Vielleicht distanziert? Ja, leider keine eindeutige Antwort bekommen, Meister. Wir sollen selber sehen. Tja, und wir? Blicken wir durch? Oder erzählen sie wie bewegte Menschen, dass Jesus sie auf eine ganz besondere Weise ernst genommen hat, dass er Johannes und auch ihre eigenen Fragen nicht einfach abgetan hat, dass er sie ermutigt hat, den eigenen Wahrnehmungen zu trauen, dass er ihnen zutraut, ihre eigenen Erfahrungen zu bedenken und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, dass er sich darüber freut, dass sie die mühevolle Suche nach einer eigenen Antwort nicht scheuen, dass es in diesem Sinne sehr menschlich zugeht bei Jesus. Und doch oder gerade deswegen Gottes Nähe da war, zum Greifen nah in diesem Menschen. Wie wird Johannes das gehört haben, als seine Jünger zurückkommen und ihm berichten im Gefängnis? Statt der Gefängnisenge aus Gitterstäben und Meinungen und festgefahrenen Vorstellungen begegnet bei Jesus eine große Weite. Da ist Raum für die Blinden, dass sie sehend werden. Raum für die, die in ihren Ängsten unterzugehen drohen, dass sie neuen Boden unter die Füße bekommen. Raum für die mit Hiobsbotschaften Überschütteten, dass sie endlich gute Nachricht hören. Raum für die Fragenden, dass sie Antwort finden auf ihre Fragen. Und selig, wer sich nicht ärgert, dass es so zugeht bei Jesus. Ohne Standardantworten, mit der Einladung zum Fragen und Suchen. Bist du's, der da kommen soll, fragt den Johannes. Später wird Jesus Menschen fragen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Bruder. Amen. Herzliche Einladung wieder zum ökumenischen Friedensgebet, Mittwoch, 18 Uhr in der Kirche. Herzliche Einladung auch zum Literaturgesprächskreis unserer Gemeinde am Donnerstagabend um 18 Uhr hier im Gemeindehaus. Und dann findet hier im Gemeindehaus am Samstagmittag um 14 Uhr wieder das Trauercafé statt, zu dem auch jeder herzlich willkommen ist. Den Gottesdienst am 4. Advent, am kommenden Sonntag, feiern wir um 10 Uhr in der Kirche mit Vikarin Stella Schuh. Es wird ein Familiengottesdienst sein mit einem Kindermusical. Unser Kinderchor ist beteiligt. Und das Friedenslicht von Bethlehem wird im Gottesdienst verteilt. Sie müssen nicht, aber wenn Sie möchten, manche haben sich so angewöhnt, etwas mitzubringen, damit man das Licht heil nach Hause bekommt. Ich glaube aber, es gibt auch etwas zum Mitnehmen, dass man, wer möchte, das in Bethlehem entzündete Licht hier nach Gonsenheim gebracht, auch ins eigene Haus, in die eigene Wohnung tragen kann.
Die Kollekte des vergangenen Sonntags war für die Frauenarbeit unserer evangelischen Landeskirche in Hessen und Nassau bestimmt. Und der Kirchenvorstand hat entschieden, die gleiche Summe auch noch einmal dem Beratungszentrum FIM, Frauenrecht ist Menschenrecht, zukommen zu lassen. Die Kollekte des heutigen Sonntages, sie ist bestimmt für die eigene Gemeinde. Sie soll unserer Kirchenmusik zugutekommen. Das ist etwas ganz Wunderbares und einfach ein Schatz unserer Gemeinde. Welch schöne Musik wir hier in Gottesdiensten, aber auch vielen Veranstaltungen, Konzerten übers Jahr verteilt hier genießen können. Herzlichen Dank für alles, was Sie teilen möchten. Es hilft uns, diese schöne Kultur weiter zu pflegen. Wenn wir beten, dann lasst uns unsere Bitten gemeinsam vor Gott tragen, indem wir singen: Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht, im Gesangbuch die Nummer 21. Lasst uns aufstehen. Unser Gott, du kommst uns entgegen in deinem Sohn. Du lädst uns ein, dich zu finden mitten in unserer Welt. Darum bitten wir dich für diese unsere Welt und rufen dich an.
Wir bitten dich, dass wir die Frage nach dir nicht verlieren, sondern dass sie uns bewegt und wir Ausschau halten nach dir. Lass uns deine Botinnen und Boten erkennen und lass auch uns deine Liebe weitersagen und weitertragen. Wir rufen dich an.
Wir bitten dich, Herr, für alle Menschen, die in Haft sind und heute besonders für die zahlreichen Inhaftierten im Iran, für alle, die dort schon Opfer von Regierungsgewalt geworden sind, für alle Menschen, die zu ihnen stehen und mit ihnen leiden. Wir rufen dich an.
Wir bitten dich, dass du mit deinem Licht zu denen kommst, die deine Nähe besonders brauchen. Zu allen, die jetzt in Trauer sind, weil sie einen Menschen verloren haben. Zu allen, die sich Sorgen und Herausforderungen kaum gewachsen sehen. Zu allen, die sich nach Antworten auf ihre Lebensfragen sehnen. Zu allen, die nicht wissen, ob das Geld reicht. Zu allen, die Mühe haben, sich auf das Weihnachtsfest vorzubereiten und darauf zu freuen. Zu allen, die in Schule und Beruf jetzt noch viel zu tun haben und zu allen, die warten, dass die Zeit herumgeht. Wir rufen dich an.
In der Stille, Gott, bringen wir vor dich, was uns persönlich am Herzen liegt.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir dürfen gehen in diesen Tag, in die neue Woche und alles, was vor uns liegt, unter dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.